für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Michel Ries.
SWR 1 Leute, zu Gast ist heute nicht wie ursprünglich geplant der Weinexperte Konstantin Baum. Das holen wir vermutlich Anfang Januar nach. Aus aktuellem traurigem Anlass haben wir den SWR-Terrorismus-Experten Holger Schmidt als Gesprächspartner bis 12 Uhr. Schönen guten Morgen nach Baden-Baden.
Hallo, guten Morgen.
Herr Schmidt, seit wie vielen Stunden sind Sie im Dauereinsatz?
Ich muss mal rechnen. Es hat angefangen während des Fußballspiels am Freitag. Und dann hat es natürlich unfassbare Dimensionen angenommen, sowohl was wir aus Paris gehört haben, als auch die Berichterstattung, die Kollegen und ich zu leisten hatten. Ehrlich gesagt, die letzten zwei Nächte viel Schlaf war das nicht, aber so ist es in diesen Situationen und damit muss man dann zurechtkommen.
Ja, bei den Attentaten in Paris am Freitagabend sind bislang mindestens 132 Tote zu beklagen. 350 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Mindestens einer der mutmaßlichen Attentäter, Abdeslam Salah, ist noch auf der Flucht, obwohl er am Samstagmorgen von der Polizei kontrolliert worden war. Welche Erklärung gibt es für diese schwere Fahndungspanne?
Noch keine richtige Erklärung. Ich stelle mir natürlich auch Fragen, was da passiert sein kann. Insgesamt sind die konkreten Informationen, die es aus Frankreich gibt, noch sehr spärlich. Das sagen wir Journalisten, das sagen aber auch Sicherheitsbehörden in Deutschland. Da habe ich jetzt mehrfach schon gehört, dass man ja eigentlich dann unterm Strich zugibt, dass die meisten Informationen, die deutsche Sicherheitsbehörden im Augenblick über das haben, was am Freitagabend passiert ist, aus Medieninformationen stammen, dass auch Namen von Attentätern zunächst in den Medien auftauchen, bevor sie auf dem offiziellen Dienstweg von Frankreich nach Deutschland kommen. Das ist nicht besonders glücklich in einer solchen Situation. Auf der anderen Seite sagen dann auch Ermittler in Deutschland sehr deutlich, dass natürlich die französischen Kollegen erstmal in ihrem eigenen Land beschäftigt sind. Was da passiert ist, als dieser Terrorverdächtige durch die Straßenkontrolle gefahren, aber nicht aufgehalten worden ist, das kann ich nicht richtig erklären. Wie gesagt, es gibt wenige Informationen. Ich gebe aber zu bedenken, dass nicht wirklich sicher ist, ob zu dem Zeitpunkt, als er durch die Kontrolle gefahren ist, wirklich schon in der Breite der französischen Polizei klar war, dass es hier eine Verbindung gegeben hat. Es ist durchaus denkbar, dass man erst einige Stunden später festgestellt hat, wie die Dinge zusammengehören. Wie gesagt, wir wissen da noch relativ wenig im Augenblick.
Haben Sie Informationen darüber, wo sich Salah jetzt aufhält?
Nein, darüber gibt es keine Informationen. Und es hat ja heute Morgen eine sehr beunruhigende Äußerung des französischen Premierminister Valls gegeben, der so sinngemäß gesagt hat, auch andere europäische Länder sind betroffen. Da haben alle erst mal einen Schreck gekriegt unter dem Motto, na, was wisst ihr denn da aus den aktuellen Ermittlungen, was vielleicht auch Deutschland betreffen könnte. Mein Eindruck ist allerdings, dass auch wirklich hochrangige deutsche Sicherheitskreise heute Morgen keine konkreten Erkenntnisse aus Frankreich gekriegt haben, die da einen Verdacht nahelegen, dass in Deutschland oder für Deutschland etwas geplant ist, was Herrn Valls zu diesem Satz gebracht hat. Das würde man gerne auch in Berlin wissen.
Was weiß man denn Näheres über diesen Salah, den einen von insgesamt drei Brüdern, die allesamt bei den Anschlägen in Paris dabei gewesen sein sollen?
Na, insgesamt scheint diese Familie durchaus den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen zu sein. Man wusste, dass sie sich in einem radikalen islamistischen Spektrum bewegen. Man hat sie entsprechend eingeschätzt. Aber das ist ein Grundproblem im Grunde jeder Antiterrorermittlung, auch in Deutschland, dass man durchaus von einer ganzen Reihe von Personen weiß. Hunderte sind das in Deutschland, wenn diese Zahl reicht. Aber dass die Schwierigkeit eben darin besteht, aus diesen Hunderten eben die paar herauszufinden, die dann wirklich konkret den Anschlag planen. Und dass man im Grunde täglich oder zumindest wöchentlich überlegen muss, wer von den Personen, die uns bekannt sind, sind die wichtigen, um die wir uns kümmern müssen. Das hat Frankreich im Januar schon bei den Anschlägen auf Charlie Hebdo bitte erfahren müssen. Auch da kannte man die Attentäter vom Grundsatz her, war aber der Meinung, dass sie nicht so gefährlich sind wie andere und lag dabei tragisch falsch.
Vieles deutet darauf hin, dass die Attentate von Paris im benachbarten Belgien vorbereitet und koordiniert worden sind. Das Land steht nicht zum ersten Mal im Fokus. Waren, Herr Schmidt, die Ermittler nicht aufmerksam genug?
Ja, es sieht danach aus. Es ist noch sehr früh, das zu bewerten, aber natürlich sieht es danach aus. Und natürlich ist es interessant, dass die Spur wieder nach Belgien führt. Das kann durchaus System haben. Es kann verschiedene Überlegungen geben, für die Attentäter in Belgien sich vorzubereiten. Unter anderem, dass bekannt ist, dass die belgischen Sicherheitsbehörden nicht in dem Maße aufgestellt sind, nicht so gut, nicht so professionell, nicht so personalstark sind, wie es in Frankreich der Fall ist. Schon das könnte ein Grund sein, nach Belgien zu gehen. Frankreich ist nah, die französische Sprache ist perfekt, um sich in Belgien zu bewegen. Also viele logistische Gründe sprechen dafür, dass man sich nach Belgien zurückgezogen hat, dort geplant hat und dann nach Frankreich gegangen ist, um das Attentat durchzuführen.
Also Sie wollten damit schon auch klar sagen, dass das kleine Belgien möglicherweise überfordert ist, mit dieser riesigen Aufgabe gegen den Terror vorzugehen.
Nach meinem Eindruck hat man diesen Eindruck in Belgien selber, dass man mit diesem Problem überfordert ist und dass man auch als Land nicht in dem Maße, weil man auch ein kleineres Land ist, nicht in dem Maße reagieren kann, wie das die Nachbarn Deutschland oder Frankreich tun können. Es gibt immer wieder auch gemeinsame Antiterrorübungen zwischen europäischen Ländern. Auch da geht man davon aus, dass man sich unter Umständen gegenseitig helfen muss. Da ist allerdings immer mein Eindruck, dass es da eher um die Zusammenarbeit für den Fall geht, dass die Großen wie Frankreich und Deutschland den Kleinen wie zum Beispiel Belgien oder Holland helfen müssten. Dass das umgekehrt passiert, das ist eine Vorstellung, die halte ich eher für abwegig.
Jetzt mal ganz abgesehen von den möglicherweise Belgien-spezifischen Problemen. Wie ist es möglich im Jahr 2015, dass das, was am Freitagabend in Paris passiert ist, koordinierte Anschläge an 6 verschiedenen Orten, trotz intensiver Überwachung aller Telefone, des Internets und was weiß ich noch allem, offensichtlich unbemerkt vorbereitet werden konnte?
Ja, das ist die 1-Million-Euro-Frage in dem Zusammenhang. Ich glaube, das fragen sich, nein, ich glaube es nicht nur, ich weiß, das fragen sich viele Mitarbeiter auch in deutschen Sicherheitsbehörden. Wenn ich mit solchen Mitarbeitern gesprochen habe am Wochenende über die Lage, über die Frage, wie es ihnen geht, was sie gerade tun, dann sind da schon teilweise fast verzweifelte Antworten gekommen nach dem Motto, naja, wir hoffen, dass Informationen aus Frankreich kommen, da kommt bisher wenig. Ich habe aber auch gehört, dass man einfach erschüttert war darüber, dass eigentlich immer die Überlegung war, einzelne Täter, ja, das kann passieren. Es kann passieren, dass uns jemand durch die Lappen geht, der sich selber radikalisiert, der dann selber zu einer Tat schreitet, sich eine Waffe besorgt, sich eine Bombe baut. Das hat man als ein mögliches Szenario angesehen. Dass es aber mindestens 7 oder 8 oder vielleicht sogar noch mehr Menschen gewesen sind, die sich verabreden auf einen gemeinsamen Zeitpunkt, die ja kommuniziert haben müssen in irgendeiner Form, die, wie man am Wochenende aus Sicherheitskreisen gehört hat, wohl auch Kontakt nach Syrien hatten und verschlüsselt mit Syrien kommuniziert haben. Da darf man davon ausgehen, dass das eine Art Absprache oder Anleitung gewesen ist. Und nichts davon ist aufgefallen. Das verunsichert viele Leute in den Sicherheitsbehörden Europas, weil man die ganze Zeit immer die Hoffnung hat, so etwas wird nicht passieren. Und weil man in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung machen konnte, positiv die Erfahrung machen konnte, dass eben genau solche Kommunikation dazu führt, dass Terrorplanungen auffallen. Das, was wir an Ermittlungserfolgen in Deutschland hatten, zum Beispiel das Entdecken der Sauerlandgruppe, die ja unter anderem von Ulm aus und Stuttgart aus ihre Taten geplant hat. Das ist amerikanischen Nachrichtendiensten zu verdanken gewesen, die eben E-Mail-Kommunikation mitbekommen haben. Und diesmal scheint das eben nicht geklappt zu haben und die Tragödie vom Freitag konnte passieren.
Im Zusammenhang mit den Pariser Attentaten wird auch immer wieder diese Spur nach Bayern erwähnt. Da ist am 5. November, also 8 Tage vor den Anschlägen, ein Mann in Rosenheim verhaftet worden, der das Auto voller Waffen und Paris ins Navi eingegeben hatten. Für wie wahrscheinlich halten Sie die Möglichkeit, dass diese Sache mit Freitagabend zu tun hat?
Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist eine hochbrisante Recherche, die mein Kollege Oliver Bendixen, Polizeireporter beim Bayerischen Rundfunk, am Samstag aufgedeckt hat. In der Tat, es ist schon mehr als eine Woche vor den Anschlägen gewesen, dass dieser Golf kontrolliert worden ist, routinemäßig kontrolliert worden ist. Die Polizei hat eigentlich Schleuser gesucht. Und dann hat man, als man die Motorhaube des Wagens aufmachte, den Lauf eines Sturmgewehrs gesehen. Das mag verrutscht sein bei der Fahrt. Es war wohl unter der Motorabdeckung ein bisschen versteckt. Und dann hat man den Wagen genauer kontrolliert, hat eine ganze Reihe von Sturmgewehren, Sprengstoffhandgranaten gefunden und eben diese Bezüge nach Paris, eine konkrete Adresse. Es ist ein öffentlicher Parkplatz, haben die Ermittlungen inzwischen ergeben. Die Polizei hat das Ganze als einen Waffenhandelsfall gesehen. Man hat nicht bis am Freitagabend nicht die Notwendigkeit gesehen, die Terrorismusabteilungen zu informieren, aber man hat die Franzosen darüber informiert. Und jetzt gibt es im Grunde 3 Möglichkeiten. Ganz offenkundig ist der Mann mit den Waffen unterwegs gewesen. Er könnte ein Kurier für einen Waffenhändler oder selber der Waffenhändler gewesen sein. Erste Möglichkeit. Er könnte auch ein Mittäter der Terroristen gewesen sein. Dann wäre es ein großes Glück gewesen, dass er da gestoppt worden ist. Und die dritte Möglichkeit ist, dass er Waffenhändler gewesen ist, an die Terroristen verkaufen wollte, ohne allerdings zu wissen, was diese vorhaben. Das versucht die Polizei jetzt zu klären. Man hat auch am Wochenende natürlich intensiv mit dem Mann gesprochen, der sagt, er weiß nicht, was es mit diesen Waffen auf sich hat. Das hätte ihn überrascht. Und als man ihn gefragt hat, warum er denn nach Paris fahren wollte, da hat er gesagt, er wollte so gern einmal den Eiffelturm sehen.
Also wir werden vielleicht irgendwann mal erfahren, ob und wenn ja, was bei dieser möglichen Spur rauskommen wird. Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen, weil die Sorge jetzt natürlich immens ist. Wie groß, glauben Sie, ist die Gefahr, dass auch wir in absehbarer Zeit hier bei uns in Deutschland von einem Anschlag betroffen sein werden?
Das kann man eben ganz schwer ermessen. Das ist das Problem. Schon vor dem Freitagabend war für die deutschen Sicherheitsbehörden klar und auch Politiker haben das ja immer wieder gesagt. Und ich teile diese Einschätzung. Man muss realistischerweise davon ausgehen, dass wir auch in Deutschland sehr gefährdet sind, dass es Menschen gibt, die bereit sind, Anschläge ähnlich denen von Paris auch in Deutschland durchzuführen. Deswegen sprechen Politiker und Sicherheitsbeamte von einer hohen abstrakten Gefahr. Abstrakt eben deshalb, weil man keinen konkreten Anhaltspunkt dafür hat, wer es sein könnte, was geplant sein könnte, wann und wo. Und dadurch, dass diese abstrakte Gefährdungslage so als so extrem eingeschätzt wird, ist da eigentlich durch den Freitagabend gar keine Veränderung eingetreten. Der Freitagabend hat den Anschlag in Deutschland nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher gemacht. Und das Einzige, was jetzt die Sicherheitsbewertung wirklich richtig ändern könnte, wäre eben, wenn es konkrete Hinweise gäbe, Bezüge nach Deutschland zum Beispiel, wenn man durch Telekommunikationsüberwachung etwas erfahren würde, wenn es wirklich konkrete Anhaltspunkte, Anfasser nennen, dass die Ermittler auch geben könnte, dass in Deutschland etwas passiert. Das ist nach meinem Stand im Augenblick nicht der Fall, Gott sei Dank. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht gleichzeitig etwas passieren oder geplant werden kann, von dem die Sicherheitsbehörden nichts mitbekommen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Der SWR-Terrorismus-Experte Holger Schmidt ist heute bis 12 Uhr Gesprächspartner in SWR 1 Leute. Herr Schmidt, wie haben Sie persönlich den Freitagabend erlebt? So wie ich und Millionen andere auch gemütlich auf der Couch sitzend beim Fußball gucken?
Ganz ehrlich nicht, nein. Fußballspiele sind für mich jetzt nicht so furchtbar wichtig und ehrlich gesagt gucke ich sie nur, wenn es um alles oder nichts geht. Und am Freitagabend habe ich keinen Fußball geschaut, aber dann kamen die ersten Meldungen und dann habe ich natürlich die Übertragung auch angemacht, habe parallel in den Nachrichtenagenturen geschaut, SMS geschrieben mit Menschen, die man dann in den Sicherheitsbehörden kennt, um mal rauszukriegen, was ist denn da los. Habe sehr schnell festgestellt, dass diese Menschen genauso fassungslos und uninformiert waren, wie ich das zu diesem Zeitpunkt selber war. Wir alle haben versucht, Informationen zusammenzubekommen. Und parallel gab es dann eben die Übertragung aus Paris. Und darüber ist ja viel diskutiert worden. Ich muss sagen, wie die Kollegen das gemacht haben, ich habe das großartig gefunden und absolut angemessen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen für die Sportreporter, die auf etwas ganz anderes eingestellt waren und wie sie damit umgegangen sind, wie sie auch die Balance in ihrer Berichterstattung gefunden haben. Ich habe das sehr gut gefunden und ich kann nicht so richtig verstehen, dass es Menschen gibt, die darüber schimpfen.
Ich schließe mich da auch an. Ich fand das, wie Tom Bartels damit umgegangen ist, ganz hervorragend. Am Freitagabend waren in einer Stadt, in der seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo sowieso schon viel mehr Polizisten unterwegs sind als sonst, noch mehr Sicherheitskräfte und Polizeibeamte auf den Beinen, weil Fußball-Länderspiel mit dem französischen Präsidenten und dem deutschen Außenminister im Stadion. Stunden davor Bombenalarm im Hotel der deutschen Mannschaft. Wie kalkuliert, glauben Sie, haben die Terroristen ganz gezielt in dieser Hochsicherheitslage die Anschläge verübt?
Ja, ich denke, das ist genau der Punkt. Das ist genau die teuflische Überlegung, die dahinter gesteckt hat. Das ist nur eine Vermutung von mir, aber es ist naheliegend. Die Terroristen haben schon lange begriffen, wie Massenmedien funktionieren. Und sie haben, wenn man das zynisch betrachten will, so viel richtig gemacht am Freitag, dass es wirklich entsetzlich ist. Sie hatten die Fußballübertragung, die europaweit für Interesse gesorgt hat. Da haben zwei Top-Mannschaften miteinander gespielt. Der Weltmeister gegen Frankreich in Paris. Das ist einfach eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit. Da kann man sich sicher sein, dass die entsprechenden Fernsehteams dann eben auch schnell in der Lage sind, darüber zu berichten, was die Terroristen getan haben. Es war die besondere Situation in der Stadt, die die Stadt noch verwundbarer gemacht hat. Und es war eben diese besondere Mischung, dass wir es ja mit einem Paris zu tun hatten am Freitagabend, dass durch die Anschläge vom Januar, die Paris auch wirklich im Markt getroffen haben, auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und auf den jüdischen Supermarkt, ohnehin doch unter so viel stärkeren Sicherheitsvorkehrungen stand. Stand. Und wenn man dann als Terrorist zeigen kann, das kümmert mich alles nicht, ich mache das trotzdem und ich bin noch viel furchtbarer als beim letzten Anschlag, dann ist die psychologische Wirkung, die davon auf die Bevölkerung ausgeht, eben auch entsprechend riesengroß. Und deswegen muss man leider fassungslos sagen, das war knallhart, eiskalt kalkuliert und leider, leider sehr effektiv.
Und bei dem ganzen Unglück war dann wohl auch noch Glück mit im Spiel, denn die Terroristen haben es nicht geschafft, ins Stadion reinzukommen.
Davon muss man wohl ausgehen, dass das verhindert worden ist. Es gibt sehr starke Indizien dafür, dass es einem Sicherheitsmann am Eingang, dessen Namen übrigens darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich palästinensischer Herkunft sein dürfte, nur für diejenigen, die gleich wieder sagen, das sind die ganzen Araber, das sind die Muslime. Es scheint wieder so zu sein, wie auch schon bei Charlie Hebdo, dass jemand mit einem entsprechenden Migrationshintergrund eigentlich der Held des Tages ist, weil er verhindert hat, dass die Attentäter ins Stadion gekommen sind. So klingt es jedenfalls im Augenblick. Und dann haben sie sich eben außerhalb des Stadions in die Luft gesprengt. Aber unvorstellbar, was passiert wäre, wenn es diesen Selbstmordattentätern gelungen wäre, sich in den Fanblock zu mischen, mitten unter den Zuschauern dann ihre Bomben zu zünden. Man mag es sich nicht vorstellen, wie viel schrecklicher es dann noch hätte werden können.
Die Attentate von Paris haben die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt. Die Sorge ist natürlich vor allem jetzt besonders groß, dass uns hier Ähnliches passieren könnte. Wie geht man am besten mit dieser Angst um?
Ich glaube, es hilft, wenn man sich klar macht, was die Terroristen erreichen wollen und wie der Terrorismus funktioniert. Natürlich kann ich jeden verstehen, den die Bilder vom Freitagabend beeindrucken, dem sie Angst machen. Und trotzdem müssen wir uns, glaube ich, vor Augen halten, die Terroristen wollen genau ja das erreichen. Sie möchten die Angst erzeugen und sie überlegen sich, wie sie mit ihren Taten eine immer neue Angst, eine immer größere Angst, ein immer größeres Unsicherheitsgefühl erzeugen können. Wenn wir das Ganze aber rational betrachten, dann kommen wir sehr schnell an den Punkt, dass es rund um unser Leben ganz viele Risikofaktoren gibt, dass es ganz viele Situationen gibt, in denen wir in Gefahr sind, dass wir aber Mechanismen entwickelt haben in unserem Bewusstsein, dass wir diese Gefahr hinnehmen, uns überlegen, ob wir sie eingehen wollen und uns dann gar nicht mehr großartig Gedanken machen. Wer mit dem Flugzeug fliegt, weiß, dass es eine geringe, aber eine gewisse Gefahr gibt. Wer im Auto sitzt, weiß, dass das viel gefährlicher als das Fliegen ist, aber dass man einfach auch mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist und auch die anderen Verkehrsteilnehmer nicht im Griff hat, die Unsinn machen könnten und dass es zu einem schweren Unfall kommen könnte. All diese Risiken sind statistisch gesehen wahrscheinlicher, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, zum Beispiel sehr, sehr viel wahrscheinlicher, als Opfer eines Terroranschlags zu werden. Und trotzdem denken wir so intensiv über den Terroranschlag nach, weil es den Terroristen eben gelingt, dieses Angstgefühl zu erzeugen, obwohl es rational betrachtet eigentlich gar nicht richtig ist, sich an diesem Punkt Gedanken zu machen. Wir sollten viel mehr Gedanken darauf verschwenden, wie wir selber Auto fahren und was einem im Straßenverkehr passieren konnte. So, das ist die Grundsituation und in der ist dann eigentlich auch das Rezept ganz klar. Es heißt Gelassenheit und nicht auf das reinfallen, was die Terroristen erzeugen wollen, sonst helfen wir ihnen.
Rein rational betrachtet ist das wahrscheinlich wirklich so, aber sein Leben einfach so weiterführen, als wenn nichts gewesen wäre, ist jetzt schon nach dem, was passiert ist, einfacher gesagt als getan.
Ja, das ist richtig, stimme ich zu und das ist natürlich für die Leute in Paris, je näher sie auch den Anschlägen waren, umso schwerer. Das ist für Leute, die individuelle Erfahrungen dieser Art gehabt haben, unfassbar schwer und ich stelle mir die Situation von den Leuten vor, von denen wir ja auch in der Berichterstattung gehört haben, die im Fußballstadion waren, als Dankeschön dafür, dass sie bei dieser unfassbaren Germanwings-Katastrophe geholfen haben. Die müssen sich ja zweimal fragen, wie viel Pech man eigentlich im Leben haben kann, wenn man erst mit so einem grässlichen Tat wie dem Germanwings-Unglück konfrontiert ist, dann ein positives Gefühl sucht, in der Gemeinschaft auch und dann mitten in Terroranschläge gerät. Das ist unfassbar, wenn man sich das vorstellt. Aber es ist dann trotzdem so, dass genau mit diesen Ängsten die Terroristen ja arbeiten und dass es einfach keinen Sinn macht, sich davon beeindrucken zu lassen, weil wir sonst unsere Gesellschaft verändern, unser freies Leben verändern, den Spaß verlieren an den Dingen, die doch so viel Spaß machen, Konzerte besuchen, ins Fußballstadion gehen, abends essen gehen. Das wollen die doch erreichen. Machen wir doch einfach nicht mit. Es ist wirklich, ich gebe zu, es ist für den, der Angst und Sorgen hat, vielleicht viel verlangt, aber es ist doch wirklich eigentlich ein guter Weg.
Abdul Hamid Abaoud gilt nach neuesten Erkenntnissen als der Drahtzieher der Anschläge von Paris. Ist dieser Mann bekannt gewesen schon vorher?
Mir ist dieser Mann nicht bekannt gewesen. Ich lese das jetzt auch in den Agenturen hier parallel zu unserer Sendung. Ich kann da wenig zu sagen. Er soll Belgier sein. Muss man mal abwarten, was da im Einzelnen herauskommt. Ist er wirklich belgischer Staatsangehöriger? Ist er ein Franzose, der in Belgien gelebt hat? Ganz offen, ich kann mit dem Namen im Augenblick nichts anfangen. Das ist vielleicht nicht so sehr verwunderlich, wie es interessant sein wird, wie viel denn die französischen und die belgischen Behörden mit diesem Namen anfangen können. Ganz offenkundig scheinen sie ja Informationen gehabt zu haben, wenn sie sich jetzt schon so sehr festlegen. Ich bin gespannt, was wir da in den kommenden Stunden hören werden.
Eine andere Meldung, die in der vergangenen Stunde aus Frankreich gekommen ist, besagt, dass einer der Pariser Attentäter aus Syrien stammt. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich dabei um diesen einen handelt, neben dessen Leiche ein syrischer Pass gefunden wurde. Allerdings ist es doch schwer vorstellbar, dass sich ein Mörder kurz vor seiner Tat noch seinen Pass einsteckt.
Ja, da gibt es sehr widersprüchliche Meldungen. Das heißt eben, dieses syrische Ausweisdokument ist gefunden worden neben einer Leiche. Natürlich fragt man sich, müsste das nicht auch dann zerfetzt sein? Aber das ist alles wirklich sehr spekulativ. Es gibt Meldungen, da heißt es, das Ausweispapier sei möglicherweise gefälscht. Dann heißt es wiederum, es passe zu einer Flüchtlingsregistrierung in Griechenland. Ich glaube, wir tun wirklich gut daran, dass abzuwarten, was die französischen Behörden dazu sagen. Es ist theoretisch denkbar, dass es sich um einen Flüchtling handelt. Wenn das so ist, dann werden die spannenden Fragen sein, ob man etwas darüber sagen kann, ob er schon als Terrorist angekommen ist, also ob quasi die Flüchtlingsroute ein Teil der Taktik gewesen ist. Das würde mich wundern. Denkbar wäre auch, dass er sich radikalisiert hat, nachdem er hergekommen ist. Ich habe vor dem Freitagabend immer auf die Frage, ob ich mir denn vorstellen kann, dass auch Terroristen unter den Flüchtlingen sein können, gesagt, dass ich mir das zwar theoretisch vorstellen kann, dass ich aber nicht verstehen würde, warum sich Terroristen einen so beschwerlichen und lebensgefährlichen und langwierigen Weg auswählen sollten, wenn sie doch viel einfachere Möglichkeiten haben. Zumal wir ja auch wissen, dass viele der islamistischen Terrorverdächtigen deutsche, französische, belgische, österreichische Staatsangehörigkeit haben. Und dann könnten sie mit ihren entsprechenden Ausweispapieren ja ganz normal reisen. Aber ja. Aber ausschließen kann man es einfach nicht. Und es ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich bin gespannt, was die französischen und die griechischen Behörden da in den kommenden Stunden und Tagen herausfinden werden.
Wer hierher nach Deutschland kommt, ist erstmal kein potenzieller Terrorist, sondern er ist vor dem Terrorismus geflohen. Ich nehme an, dieser Satz gilt auch für Sie.
Dieser Satz gilt prinzipiell auch für mich. Andererseits dürfen wir uns keine Illusionen darüber machen, dass eine große Zahl von Menschen dann immer noch eine große Zahl von Menschen bleibt und unter den Flüchtlingen natürlich genauso alle Geisteshaltungen, alle Möglichkeiten, die Menschen haben, Positives wie Negatives zu tun, vertreten sein werden. Da kommen keine Heiligen, da kommen Menschen, ist ein Satz gewesen, den ich dazu in diesen Tagen gehört habe. Der ist ein bisschen plakativ und dann doch eben richtig. Und man kann nicht ausschließen, dass unter den Zehntausenden, den Hunderttausenden Flüchtlingen nicht auch jemand ist, der die kranken Gedanken des sogenannten Islamischen Staates in sich trägt. Aber primär sind diese Menschen genau davor geflohen. Und ich kann nur noch mal sagen, wenn man jetzt einfach gedanklich sagen würde, der Flüchtlingsstrom wäre nicht da, dann gäbe es so viele andere Möglichkeiten noch für die Terroristen ins Land zu kommen. Und schon vor dem Flüchtlingsstrom hat es die Reisebewegungen gegeben, dass es so einfach, so monokausal nicht ist, zu sagen, hier ist der Flüchtlingsstrom und das ist das große Risiko.
Die Terrororganisation Islamischer Staat hat sich zu den Anschlägen von Paris bekannt. Der sogenannte IS, richtigerweise. Denn der Begriff ist ja erstmal irreführend. Es gibt ja nicht wirklich einen Islamischen Staat.
Ja, es ist der Anspruch, den die Gruppe hat. Man will ein Kalifat errichten, ein Gottesreich, ein Gottesstaat. Man hat den Anspruch, mit diesem Kalifatsgedanken letztlich ein weltweites Kalifat erstellen zu wollen. Man möchte sich überall auf der Welt durchsetzen mit den eigenen Vorstellungen. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir genau deswegen auch immer sogenannter Islamischer Staat sagen. Zwar hat diese Organisation eine immer größere Ausbreitung. Sie hat große militärische Erfolge in Syrien und in den Grenzgebieten errungen. Man kann jetzt staatsrechtlich darüber diskutieren, ob wir irgendwann an den Punkt kommen, wo das formal ein Staat ist. Da braucht man ja ein Staatsgebiet, ein klar umgrenztes. Man braucht die Macht dort und man braucht eine Bevölkerung. Da könnte man vielleicht sogar schon davon ausgehen, dass das langsam erfolgt ist. Aber es ist und bleibt ein Terrorregime und es ist und bleibt ein extrem gefährliches, aggressives Gebilde. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte sogenannter Islamischer Staat sagen.
Angeblich gibt es sowas wie einen 16-Punkte-Katalog, wo drin steht, was man darf und was alles verboten ist. Was gehört da zum Beispiel dazu?
Naja, prinzipiell ist das ja, vielleicht wenn ich es etwas grundsätzlicher beantworten darf, prinzipiell ist das ja die Idee des islamistischen Terrorismus, dass man ganz strenge Regeln hat, dass man das alles ganz streng sieht, sich sehr stark an dem Koran orientiert und ein festes Regelwerk von Verboten und Geboten hat, absolut totalitär dabei ist, sich selber vollkommen im Recht sieht und alle anderen als Ungläubige sieht, die man bekämpfen und töten kann und darf. Und das Interessante ist, das gilt auch für Muslime. Wenn gemäßigte Muslime nicht den Vorstellungen des sogenannten Islamischen Staates bzw. islamistischen Dschihadisten entsprechen, dann sind auch die Ungläubige in deren Sinne. Das ist völlig kompromisslos und genau deswegen vielleicht auch für manche Leute so interessant, weil man muss eigentlich nicht viel denken. Man kriegt ganz klar gesagt, was ist richtig, was ist falsch, was ist erlaubt, was ist verboten. Zähne putzen am besten mit einem Stöckchen, so hat es der Prophet gemacht, alles Neue ist vom Teufel. Dass dann die Propaganda für diese Gruppen aber andererseits mit modernsten Massentelekommunikationsmitteln, mit modernster Software gestaltet wird, aussieht, als sei sie von MTV oder anderen großen Multimedia-Anbietern gemacht worden. Das wird überhaupt nicht als Widerspruch begriffen. Da ist man inkonsequent, wenn es den eigenen Zielen dient.
Wer genau steckt hinter dieser Terrororganisation? Gibt es zum Beispiel den einen Anführer?
Ja, natürlich. Es gibt mit al-Baghdadi jemand, der sich als Kalifen ausgerufen hat, der den Anspruch hat, hier der uneingeschränkte Führer zu sein. Die Geschichte des sogenannten Islamischen Staates, die ist sehr lang. Die hat Anfang der 2000er Jahre begonnen. Da war die Vorgruppe quasi ein Teil von Al-Qaida, eine Al-Qaida nahestehende Einheit im Irak. Dann hat es viele Umbenennungen und eine bewegte Geschichte gegeben. Das dümpelte alles so mehr oder weniger von sich hin, bis es dann so etwa vor anderthalb, zwei Jahren eine ganz rasante Wendung genommen hat. Man hat sich zwischenzeitlich abgespalten von Al-Qaida, hat das eigene Ding gemacht. Möglicherweise nähert man sich dem alten Terrornetzwerk von Osama Bin Laden, Al-Qaida, langsam wieder an. Klar ist aber, man hat extreme Erfolge gehabt, propagandistisch, militärisch auch in Syrien und es wird zu einem immer größeren Faktor.
Herr Schmidt, woher bekommt der sogenannte IS Geld und Waffen?
Da gibt es für das Geld viele Quellen. Es spricht ganz viel dafür, dass es im arabischen Raum Staaten gibt, Herrscherhäuser gibt, die den sogenannten Islamischen Staat finanzieren im Bereich Saudi-Arabien, Katar. Es wird Handel betrieben, Drogenhandel wohl auch betrieben. Es gibt Ölvorkommen, die zu Geld gemacht wird. Also an Geld scheint es nicht zu mangeln. Das Interessante ist, dass gerade bei der staatlichen Unterstützung bzw. bei der Unterstützung durch Herrscherhäusern, das scheint mir fast so eine Art Schizophrenie zu sein oder vielleicht auch eine Art Schutzgeldzahlung zu sein. Denn wenn diese Unterstützer sich klar vor Augen halten, was der sogenannte Islamische Staat will, dann müssen sie letztlich davon ausgehen, dass wenn die richtig erfolgreich sind, dass es dann auch ihre eigenen Herrscherhäuser hinwegfegen wird. Also da ist viel Merkwürdiges dabei.
Wie viele Kämpfer hat diese Terrororganisation?
Da gibt es ganz unterschiedliche, stark schwankende Schätzungen und vor allen Dingen ist ja völlig unklar, wer eigentlich wie ernsthaft beim sogenannten Islamischen Staat mitkämpft. In den Gebieten, in denen sich der IS ausbreitet, da herrschen Angst und Schrecken. Da wird sich im Zweifel kein Mann insbesondere dem entziehen können, dass man da mitkämpft. Wie viele wirklich mit Herzblut dabei sind, schwer zu sagen. Aus dem Irak sind viele dabei, die früher dort eben gekämpft haben und jetzt eben im IS eine neue Heimat sehen. Es ist insgesamt, ja, es ist ein furchtbarer Haufen im Grunde und es ist eine ganz schwer zu kalkulierende Größe.
Ist die Religion möglicherweise nur vorgeschoben und tatsächlich stecken hinter diesen mörderischen, grausamen Anschlägen in Syrien, in Libyen, in Sharm el-Sheikh oder jetzt in Paris ganz andere Gründe?
Naja, ich denke, die Religion ist, das ist schon aus der Sicht dieser Leute die Triebfeder. Wenn man den Islam in Ruhe anguckt, dann findet man das, was der Islamische Staat dort tut, da nicht drin wieder. Aber umgekehrt ist es natürlich sehr gut möglich, sich der Religion zu bedienen, um die eigenen Leute zu den Dingen zu treiben, für die man sie braucht. Insbesondere die Todessehnsucht zu fördern, auszunutzen und dann dieses brutale, grausame Regime damit zu bedienen. Ich finde es schwer zu sagen, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Auf der anderen Seite muss man ganz deutlich sagen, dass das auch nicht in Anführungszeichen der gewöhnliche Islam ist, was wir da erleben.
Zum Schluss natürlich die Gretchenfrage. Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man diesem Schrecken ein Ende setzen?
Da gibt es nicht eine Antwort darauf. Da gibt es ganz viele Faktoren. Auf der einen Seite ist es mit Sicherheit ein militärisches Problem in der Region. Und das muss man entschlossen angehen. Ich bin sehr sicher, dass Luftschläge allein da nicht reichen. Und das wird die große Frage dann eben auch an die Staaten, die dort kämpfen, sein. Wie weit ist man bereit zu gehen? Und wenn man es richtig versucht, militärisch zu lösen, und damit meine ich Bodentruppen, dann wird die Frage sein, mit welcher Strategie man das tut, weil wir ja im Irak und Afghanistan gesehen haben, dass auch solche Einsätze grotesk schief gehen können und auch im Grunde eigentlich mehr Unheil anrichten können, als sie lösen. Auf der anderen Seite, gerade auf Deutschland, auf Frankreich, auf Europa bezogen, ist die Radikalisierung junger Leute ein ganz großes Problem. Hier muss man gegenwirken und hier muss die Gesellschaft letztlich auch etwas tun. Die Politik natürlich auch, aber auch die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass nicht junge Leute das Gefühl haben, hier in Deutschland keine Perspektive zu haben, das Gefühl haben, hier verloren zu sein und Stärke zu suchen bei Leuten, die ihnen groteske Versprechungen machen und dann nach Syrien zu gehen und zu wissen, ich gehe da in ein Kriegs- und ein Krisengebiet, aber ich bin überzeugt davon, dass das ein guter Weg ist, weil ich hier in Deutschland keine Perspektive für mich sehe. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schlüssel gerade für den hausgemachten, den sogenannten Homegrown-Terrorismus in Europa.
Das war SWR1 Leute am Montagvormittag mit unserem Terrorismusexperten Holger Schmidt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die 2 Stunden für uns Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR1.